Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Johannes Nichelmann.
Guten Abend. Heute startete in Paris ein Prozess gegen eine Aktivistengruppe, die einen Kunstraub begangen hat. Aber nicht, um sich zu bereichern, sondern um ein Zeichen zu setzen. Die französische Kunsthistorikerin Bénédicte Savoy beobachtet die Debatte.
Für mich war es deswegen interessant, weil diese Art von Aktionen bereits in der Literatur oder im Film, also in der Fantasie, in der gesellschaftlichen Imagination, im kollektiven Horizont von dem, was man nicht macht, aber woran man denkt, schon da ist und zwar schon lange. Die Französische Revolution gab es auch schon lange in der Literatur, bevor es sie wirklich gab.
Was genau die Aktivistengruppe getan hat und was sie für Konsequenzen fürchten muss, hören wir gleich. Außerdem in dieser Stunde, wir stellen die Frage danach, wie tief der Gründungsintendant der Berlinale in den Nationalsozialismus verstrickt gewesen ist und wie gut ist eigentlich der neue Film von Oskar Röhler, ein Stück über die Filmlegende Rainer Werner Fassbinder.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Er war Mitglied der NSDAP, der SA, des Nationalsozialistischen Studentenbundes, des Nationalsozialistischen Rechtswahrerbundes und der Nationalsozialistischen Volkswohlfahrt. Außerdem war er Referent der Reichsfilmintendanz. Er entschied dort unter anderem, wer von den Filmschaffenden an die Front musste und wer nicht. Außerdem war er bis vor einem Jahr ein wichtiger Filmpreis, oder er war er nicht, sondern ein wichtiger Filmpreis wurde nach ihm benannt, nämlich der Alfred-Bauer-Preis der Berlinale. Alfred Bauer war von 1951 bis 1976 Gründungsdirektor der Berliner Filmfestspiele, aber von seiner NS-Vergangenheit war lange Zeit nichts bekannt. Wie konnte es dazu kommen? Nachdem Recherchen der Zeit im Frühjahr bekannt wurden, hat die Berlinale ein Gutachten beim Institut für Zeitgeschichte in München in Auftrag gegeben. Der Historiker Tobias Hof hat dieses erstellt. Alfred Bauer ist 1986 gestorben. Hat er denn bis dahin von seiner Vergangenheit ein unbehelligtes Leben führen können?
Kann man das sagen? Ja, also er wurde mehr oder weniger eigentlich nicht mit seiner Nazi-Vergangenheit konfrontiert. Man findet Anfang der 80er Jahre zwar vereinzelte Hinweise in Zeitungen, dass, als er zum Leiter der Berlinale ernannt wurde, schon gewisse Kritik von manchen Seiten kam, aber Details dazu gab es also nicht. Also er hat das eigentlich sehr, sehr gut, ich sage jetzt mal, überstanden und musste sich selbst eigentlich nie diesen Vorwürfen oder seiner Vergangenheit wirklich stellen.
Wie hat er es denn geschafft, seine Verstrickungen zu verschleiern?
Ich würde sagen, das waren ganz, ganz viele verschiedene Gründe, die dazu führten. Zum einen, das zeigt seine Entnazifizierungsakte, war der Dr. Alfred Bauer sehr proaktiv darin, seine Zeit während des Dritten Reiches nur als eine Art künstlerische Tätigkeit zu präsentieren. Und damit war er nicht alleine, sondern er blies dann ins gleiche Rohr wie viele andere Kulturschaften, die immer strikt darauf bestanden, Kultur war getrennt von Politik, von Propaganda, von wirtschaftlichen Fragen. Also das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig und da war er sehr geschickt darin. Ein anderer Punkt ist, man darf natürlich nicht den Kontext des Kalten Krieges, gerade in West-Berlin als Frontstadt, vergessen. Ich würde ganz einfach sagen, man hatte da auch andere Sorgen, als sich mit einem, ja, noch gar nicht so alten, er war damals 35, Ende 30, auseinanderzusetzen. Hinzu kommt, würde ich sagen, dass er selbst gerade Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre dann doch geschickt war, sich so ein bisschen im Hintergrund zu halten. Also es war doch augenfällig, dass in einer sehr ausufernden Zeitungsausschnittssammlung über die erste Berlinale 51 Alfred Bauer in den Zeitungen eigentlich fast nie erwähnt wird. Also ich glaube, auch das hat er dann doch sehr geschickt angestellt, dass eben der Fokus nicht auf ihn fällt, nicht auf seine Person, sondern wieder Kulturfilm im Vordergrund einfach stand. Also ist das jetzt einfach mal so drei Gründe, wie ich sage, die waren sicherlich mit ausschlaggebend. Hinzu kommt, dass er noch ganz gute Verbindungen zur amerikanischen und britischen Besatzungsmacht natürlich hatte.
Das heißt, er wollte nicht erkannt werden, wollte nicht, dass irgendjemand darauf kommt, welche Rolle er in der NS-Zeit gespielt hat. Aber gleichzeitig müssen es ja, Sie haben eben die Amerikaner angesprochen, Menschen ja gewusst haben. Also das war ja eine herausragende Rolle, wenn er darüber entschieden hat, welche Filmschaffenden an die Front müssen oder in die Rüstungsindustrie müssen. Also es muss doch jemand nicht gesehen haben wollen.
Also in den Nazifizierungsakten merkt man schon, dass man ihm einige Sachen, die er ihnen auftischt, nicht so ganz glaubt. Aber im großen Ganzen dann doch nicht so wichtig war. Also man darf auch nicht vergessen, dass natürlich die ganze NS-Filmbranche war sehr komplex, sehr, sehr viele verschiedene Abteilungen waren beteiligt daran. Die Reichsfilmintendanz selber war nicht unbedingt auf dem Fokus von vielen Leuten nach 1945. Das fokussierte sich sehr, sehr viel auf Goebbels, auf die Abteilung Film im Reichspropagandaministerium dergleichen.
Wie sollte denn die Berlinale ihrer Meinung jetzt damit umgehen? Also der Preis ist ausgesetzt seit diesem Jahr, der wurde schon nicht verliehen, aber trotzdem dieser Alfred-Bauer-Preis, der Name steht ja wahrscheinlich irgendwo eingraviert drauf, steht jetzt zum Beispiel beim Regisseur Andres Feil im Regal oder auch bei Nora Finkscheid, die für Systemsprenger für den großartigen Spielfilm ausgezeichnet worden ist. Sollen die das jetzt wegschmeißen? Muss es umgraviert werden? Was macht man jetzt damit?
Also ich denke, es war auf jeden Fall eine sehr gute Entscheidung, diesen Preis auszusetzen, diesen Preis auch nicht weiter zu vergeben. Ich denke, das hat die Leitung der Berlinale ja auch schon bekannt gegeben. Ich denke, man sollte hier auch vielleicht einen neuen Preis vergeben und den an bisherige Preisgeber ausgeben. Das ist meine persönliche Meinung. Ich denke, da wird auch die Berlinale wahrscheinlich in dieser Richtung agieren.
Würden Sie sagen, der Umgang der Berlinale mit der Thematik hat Vorbildcharakter und das ist richtig gut gelaufen, wie die damit umgegangen sind?
Von meiner Seite gibt es keinerlei Beanstandung. Jetzt wird man sehen, die Corona-Zeit hat natürlich auch die Recherche selbst etwas beeinflusst. Es geht ja auch vor allem darum, dass erstmal eine Vorstudie gemacht wurde, um aufzuzeigen, ob die Vorwürfe, die in der Presse kursierten Anfang des Jahres, so auch zutreffen. Das konnten wir belegen, dass dem so war. Und jetzt wird man sehen, ob sich noch, ich sage jetzt mal, Folgeprojekte daran eventuell anschließen. Man muss dann aber wahrscheinlich auch den Blick weiten. Also klar, Alfred Bauer ist eine zentrale Person, aber mein Eindruck der Quellenlage und um was es für Quellen es sich handelt, also vor allem administrative Quellen, Geschäftsführungsprotokolle etc., ist es sehr, sehr schwer, an seine persönlichen Ansichten zu kommen. Also da müsste man ganz groß beginnen, ein Projekt starten, indem man sich eben nicht nur mit Alfred Bauer, sondern mit Alfred Bauer als einer Personifizierung eines bestimmten NS-Filmfunktionärs auseinandersetzt. Er war ja nicht der Einzige, der ab 42 Karriere machte und die dann eigentlich mehr oder weniger ungehindert fortsetzen konnte.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Wann immer es zu einem spektakulären Kunstraub kommt, geht das Rätselraten los. Wer könnte dahinter stecken? Wo ist die Beute? Wie konnte es so weit kommen? In Paris kam es vor einigen Monaten zu einem spektakulären Kunstraub, aber der war anders spektakulär als normalerweise. Der aus der Republik Kongo stammende und in Frankreich lebende Aktivist Masulu Diabanza wollte es den Ermittlern sehr einfach machen und streamte den Versuch, einen Totenpfahl aus dem Museum für außereuropäische Kunst in Paris zu stehlen, ins Internet. Seine Ziele? Die Skulptur zurück in den Tschad zu bringen und natürlich Aufmerksamkeit. Diabanza und seine Mitstreiter werfen Frankreich als frühere Kolonialmacht die Ausplünderung Afrikas vor. Heute stand die Gruppe um den Aktivisten vor Gericht. Den Fall verfolgt für uns meine Kollegin Romy Straßenburg. Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Was ist das denn genau für eine Gruppe, die diesen spektakulären Kunstraub da inszeniert hat?
Naja, insgesamt stehen ja heute neben Diabanza noch 4 weitere Mitglieder vor Gericht. Die Gruppe beinhaltet aber natürlich noch ganz viel mehr, nennt sich Yankanku, das steht für Unité, Dignité und Courage, also Einheit, Würde und Mut. Und die beschreibt sich selbst als eine panafrikanische Organisation, die eben für Freiheit und den Wandel in Afrika kämpft. Und darin ist er eine wichtige Figur, der sich in der Öffentlichkeit äußert, aber eben auch solche Aktionen durchführt und dafür auch schon mehrmals mit der Polizei in Konflikt kam, muss man sagen. Er ist so quasi so eine Art Robin Hood für die afrikanische Beutekunst. Aber wenn man jetzt einen Blick wirft auf seine Webseite und in die sozialen Netzwerke, dann will eben Dia Banzar auch einen sehr globalen und humanistischen Blick auf die Entwicklung Afrikas werfen. Da geht es also auch um das Bildungswesen, um die Landverteilung, das Wirtschaftssystem bis hin zum Erwerb der afrikanischen Sprachen. Und er spricht wirklich von der Notwendigkeit einer Revolution, wie so einem afrikanischen Humanismus, um eben dem Kontinent zur Selbstständigkeit zu verhelfen. Und dazu gehört eben auch diese Wiederaneignung der eigenen Kunstgeschichte.
Präsident Macron hat ja schon vor einiger Zeit angekündigt, geraubte Kunst aus Kolonialzeiten zurückgeben zu wollen. Wie verhält sich denn die Gruppe zu dieser Ankündigung?
Ja, das stimmt. Also Macron hatte nach seiner Wahl 2017 tatsächlich die Rückgabe von Kulturgütern versprochen nach Afrika. Aber erst in diesem Juli, also schon lange Zeit danach, erst ein Gesetzesvorschlag für diese Rückgabe beschlossen, und zwar an zwei afrikanische Staaten bislang. An den Senegal wurde einmal ein Säbel zurückgegeben und 26 Werke aus dem königlichen Schatz von Abomey, die sollen an Benin zurückgehen. So, jetzt merken wir schon, wenn sich in Frankreichs Museen ungefähr 90.000 afrikanische Kunstwerke befinden, dann ist diese Zahl jetzt natürlich relativ lächerlich. Dabei hatte gerade dieses Musée du Quai Branly viele solcher Schätze zu bieten und sollte eigentlich auch so eine Art Vorreiterrolle bei dem Rückführungsprogramm spielen. Experten, die sagen tatsächlich, es sollte zu solchen Rückgaben kommen. Aber, und das ist, glaube ich, das Problem, die Gruppe fordert ja nicht nur die Rückgabe, sie will auch die historische Wahrheit, nicht nur von Frankreich, auch von anderen europäischen Ländern, eine juristische Aufarbeitung, also auch die Frage, wer genau ist für den Raub letztlich verantwortlich, wie ging das überhaupt alles vonstatten, und auch eine finanzielle Entschädigung. Und ich glaube, das ist auch interessant für andere Staaten in dem Zusammenhang, nämlich für die Gewinne, die man jetzt als Museum über die Jahrzehnte eingefahren hat, mit im Prinzip dem geistigen Eigentum des afrikanischen Kontinents.
Heute also Prozessauftakt, nachdem versucht worden ist, diesen Totenpfahl aus dem Museum zu stehlen. Was genau wird ihm vorgeworfen? Weil, also, er hat das gestreamt, das ist eine Kunstaktion, dass es ein richtiger Diebstahl ist. Wird das genauso gesehen auch?
Naja, im Prinzip würde der Vorwurf ja lauten Entwendung und Beschädigung von öffentlichem Kulturgut. Also das jetzt erstmal auf dem Papier juristisch. Mhm. Aber wie Sie gerade schon sagten, es geht ja insbesondere eben um diese Symbolwirkung. Also inwieweit jetzt die Idee war, tatsächlich das Kunstwerk zu rauben, muss ja anbezweifelt werden. Denn die sind ja dort wirklich eine Stunde durchgelaufen, haben immer wieder alles kommentiert. Die Polizei, die stand direkt daneben. Die Beurteilung ist also insofern recht schwierig, kleines Bonbon noch. Der Dia Banzar hat sich auch eine ganz normale Eintrittskarte gekauft und hat dann eben gesagt, er müsse jetzt hier auch noch Geld bezahlen, um sich sozusagen sein Recht, also diese hölzerne Grabsäule, zurückzuholen. Ich denke, man könnte das so als politische Performance bezeichnen, kennen wir in Deutschland vielleicht auch mit dem Zentrum für politische Schönheit. Und die sind ja auch teilweise sehr radikal und so ein bisschen an der Grenze des Legalen oft.
Wie wird denn diese Aktion in Frankreich diskutiert?
Naja, die wird schon sehr stark diskutiert, weil die fällt ja wirklich in eine Zeit, in der es sehr viele Debatten gibt. Also nicht nur die Antirassismus-Demonstrationen, die hatten wir hier auch nach dem Tod von George Floyd, denn wir haben einen ähnlichen Fall gehabt vor 4 Jahren, Adama Traoré. Da gibt es gerade so eine ganze Generation, ja, also eine Antirassismus-Bewegung, die sich mobilisiert. Und dann auch im internationalen Kontext natürlich gab es die Debatte um den Abbau von Denkmälern. Macron war da relativ eindeutig, der hat gesagt, kein Name wird aus der französischen Geschichte gestrichen, keine Statue abmontiert. Aber ich glaube, da sucht die französische Regierung noch so ein bisschen nach einem Mittelweg, einerseits einen guten Willen zu zeigen, aber andererseits jetzt aufzupassen, dass man kein Fass ohne Boden öffnet und dann so ein generelles Rückgabegesetz macht. Und die Frage ist, dann prüft man jetzt von Fall zu Fall, aber nach welchen Kriterien überhaupt?
Mit der Bitte um eine kurze Antwort. Das Urteil soll in 2 Wochen fallen. Welches Urteil ist zu erwarten? Was wurde gefordert?
Staatsanwältin hat symbolisch 1.000 Euro Strafe für den Anführer gefordert, 500 für die 4 anderen. Man muss wissen, normalerweise 10 Jahre Haft oder 150.000 Euro. Aber ich glaube, hier will jetzt keiner Öl ins Feuer gießen und letztlich damit die Bewegung vielleicht noch stärker machen. Man sucht jetzt doch nach einem Ausgleich und nach einem vermittelnden Urteil, denke ich.
Heute begann in Paris der Prozess gegen die Aktivistengruppe um Mazula Diabanza wegen eines versuchten Diebstahls eines Totenpfahls aus dem Museum für außereuropäische Kunst in Frankreichs Hauptstadt.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Am 31. Mai dieses Jahres wäre Rainer Werner Fassbinder 75 Jahre alt geworden. Im Umfeld dieses Datums sollte Enfant Terrible starten, doch die Corona-Epidemie kam da wohl dazwischen. Doch jetzt kommt Oskar Röhlers Fassbinder-Biopic ins Kino. Oliver Masucci spielt Rainer Werner Fassbinder in einem wilden Trip durch das Werk und das Leben des sogenannten verrückten Kindes des deutschen Films. Enfant Terrible stellen wir heute in den Film der Woche vor, aber zunächst geht es um einen Film, der in diesem Jahr bei der Berlinale den Silbernen Bären gewann und den nicht ganz leicht zu behaltenen Titel Niemals, selten, manchmal, immer trägt. Hartwig Tegler, worum geht's da?
Ja, ich springe dazu, um das zu erklären, um vielleicht auch diesen Titel zu erklären, mal in die zentrale Szene von Eliza Hittmans Film. Also es geht um Autumn, 17 Jahre alt, ungewollt schwanger, sie will abtreiben und das ist für sie unmöglich im konservativ-ländlichen Pennsylvania. Und deswegen fährt sie zusammen mit ihrer besten Freundin, ihrer Cousine Skylar, nach New York. Und Autumn geht dann in eine Abtreibungsklinik und da findet ein Gespräch statt, ein Gespräch mit einer Ärztin und die stellt ihr bestimmte Fragen. Und das hört sich dann so an.
Im vergangenen Jahr hat sich dein Partner geweigert, ein Kondom zu benutzen. Niemals, selten, manchmal, immer.
Manchmal.
Okay. Dein Partner hat dich geschlagen, geohrfeigt oder dir körperlich wehgetan. Niemals, selten, manchmal, immer.
So erschließt sich dann eben dieser Titel Niemals, selten, manchmal, immer. Und an dieser Stelle übrigens fängt dann die Autumn, die vorher total beherrscht war, die in so einen Überlebensmodus umgeschaltet hatte, die keine Rührung zeigte, die fängt dann an zu weinen. Und das ist wirklich eine ungeheure Szene. Wir sehen quasi 10 Minuten fast nur ihr Gesicht. Und da geht unheimlich viel in diesem Gesicht vor. Und jetzt spürt man eben auch diese Gewalterfahrung, die diese junge Frau mit sich schleppt und die dann sozusagen reingesetzt in die Kälte der Großstadt New York. Aber dem setzt die Filmemacherin auch etwas entgegen und das ist der Mut, das ist die Solidarität und der Zusammenhalt von Autumn und Skylar, die ja ihre Cousine nach New York begleitet hat. Also niemals, selten, manchmal, immer. Das ist nicht nur ein Titel, den man sich merken sollte, sondern das ist ein ganz, ganz ungewöhnlicher Film.
Ausbeutung, Gewalt, das alles hat, wie wir wissen, auch im Leben und in der Arbeit von Rainer Werner Fassbinder, seinem Arbeits- und Lebenskosmos, ja eine große, vielleicht sogar leitende Rolle gespielt. Da kommen wir jetzt zum nächsten Film, nämlich von Oskar Röhler, ja, der ja auch die Unberührbare oder Herrliche Zeiten gemacht hat. Jetzt also ein Fassbinder-Film, der soll eine Verbeugung sein, Enfant Terrible. Ist das eine Verbeugung an Fassbinder?
Ja, es ist eine Verbeugung, aber eine sehr schräge, eine mit Abrieb, möchte ich mal sagen. Das ist wie so ein Reiben an einer ganz, ganz harten Oberfläche, die eben nicht glatt ist. Aber ja, es ist auch eine Verbeugung. Also es wird das Leben von Rainer Werner Fassbinder erzählt, allerdings nicht wie in einem in Anführungsstrichen richtigen Film, sondern das Ganze ist gesetzt in eine Theaterdekoration, wie bei Lars von Triers Film Dogville oder Manderville. Und das ist so eine imaginäre, so eine minimalistische Welt, die Röhler, Oskar Röhler aufbaut und da seine Filmschauspieler quasi von der Leine lässt und von diesem, so hat Röhler ihn selbst bezeichnet, von diesem Gefühlsdiktator Fassbinder erzählt. Eben Stationen des Lebens, die sahen dann so aus, diese Stationen des Tages, tags drehen, abends schreiben, nachts die Schwulenclubs. Und das Ganze verbunden eben auch mit einem ziemlichen Größenwahn. Und wir hören hier jetzt Fassbinder in den Anfängen seines Filmemachens im Gespräch mit seinem Kameramann.
Soll ich die Kamera jetzt hinstellen?
Dann fragst du nicht, du bist der Kameramann. Also konzentrier dich auf deine Arbeit und denke vielleicht ein bisschen mit, dann wird's schon.
Aber du musst doch wissen, wo du schneiden willst.
Willst du mich verarschen? Ich bin doch nicht beim Fernsehen, Mann. Mein Film wird überhaupt nicht geschnitten.
Wenn man das so hört, ich frage mich, ob jetzt hier einfach Anekdotisches aufgekocht wird oder ja, was ist Ihr Eindruck? Ist es so oder liege ich falsch?
Nein, ich finde, es ist nichts Anekdotisches. Also wie ich ja versucht auch deutlich zu machen, das ist so ein Abreiben an einer großen Künstlerpersönlichkeit. Das ist so ein, ja, ein quälendes Wühlen durch ein anderes Leben. Und wenn wir Oliver Masucci, der eben Fassbinder spielt und dessen große Wucht sehen, dann bekommen wir wirklich schon den Eindruck, dass hier nichts glatt gebügelt wird, wie das ja häufig in so Biopics ist, sondern es bleibt ein widersprüchlicher Künstler. Und Röhler sagte ja mal, einer, der mit seinem giftigen Cocktail unterschiedlichster Filme die kulturelle Landschaft Ende der 60er, 70er und 80er Jahre, 82 ist Fassbinder ja gestorben, wirklich total aufmischte.
Was ist das, dass Fassbinder auch fast 40 Jahre nach seinem Tod immer noch so präsent ist? Also was erzählt uns dieser Film über heutige Debatten im Kulturbetrieb? Beispielsweise Irm Herrmann, die kürzlich verstorbene Schauspielerin, hatte mal gesagt, dass sie sich jahrelang von den Boshaftigkeiten dieses Mannes erholen musste. Also wäre so ein Fassbinder heute, wo wir über politische Korrektheit sprechen, über Cancel Culture, noch möglich?
Naja, ob er noch möglich wäre, würde ich wirklich mal bezweifeln. Also ich kann einfach nur sagen, Oskar Röhler unternimmt da etwas, dass er wirklich, und das ist die hohe Qualität seines Films aus meiner Sicht, dass er die Widersprüche in Fassbinders Leben, zu denen natürlich auch diese dunklen Seiten gehören, wenn Sie Irm Herrmann zitieren, diese Widersprüche faltet Fassbinder quasi vor uns auf und gibt sie uns quasi zur Betrachtung preis. Wie gesagt, das halte ich für eine hohe Qualität. Und was ist denn eigentlich der Kern dieses Werks von Fassbinder? Ich habe mal ein Interview mit Fassbinder gesehen, in dem er über Theodor Fontane, dessen Effi Briest er ja 1974 verfilmte, sagte, dass er sich diesem Schriftsteller so nahe fühle, weil der präzise beschreibe, ohne eine Lösung für das Problem vorschlagen zu können. Wenn ich da so dran denke, dann sehe ich da auch Oskar Röhler drin, der sicher auch eine Annäherung versucht, vielleicht auch eine Identifikation, aber eben auch jemand, der sagt, vielleicht wäre Fassbinder heute nicht möglich, aber wir hätten ihn eigentlich ziemlich nötig in unserem heutigen kulturellen Diskurs.
Enfant terrible startet morgen in den Kinos und all unsere Filmkritiken finden Sie zu jeder Zeit auf deutschlandfunkkultur.de.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Für ihr Bilderbuch zum Klimawandel erhalten die Autorin Christina Scharmacher-Schreiber und die Illustratorin Stefanie Marian den diesjährigen Gustav Heinemann Friedenspreis für Kinder- und Jugendbücher. Das Buch »Wie viel wärmer ist dein Grad?« stelle komplexe Zusammenhänge anschaulich, verständlich und lesenswert dar, erklärte Nordrhein-Westfalens Kulturministerin Isabel Pfeiffer-Pönskin in Düsseldorf. Mit dem Gustav-Heinemann-Friedenspreis für Kinder- und Jugendbücher erinnert die NRW-Landesregierung an das friedenspolitische Engagement des ehemaligen Bundespräsidenten Gustav Heinemann. Der Preis wird zum 37. Mal verliehen. Er ist mit 7.500 Euro dotiert. BBC-Journalisten müssen sich in Zukunft beim Posten ihrer politischen Meinungen auf Social-Media-Kanälen an ein Regelwerk halten. Das hat der seit einem Monat amtierende Generaldirektor Tim Davie angekündigt. Bei Zuwiderhandlung drohen Sanktionen und im schlimmsten Fall auch die Kündigung. Einzelheiten dazu von unserem London-Korrespondenten Burkhard Birke.
Die Aufregung kam, weil die BBC eben vor allen Dingen von den konservativen Abgeordneten hier im Land und von Regierungsministern beschuldigt wird, einseitig über den Brexit berichtet zu haben. Diese Vorwürfe wurden heute auch noch mal erneuert. Da hat sich Tim Davie aber ganz klar vor seine Leute gestellt. Allerdings will er nicht, dass seine Leute eben über die sozialen Netzwerke in einer Art und Weise agieren, die als politische Agitation interpretiert werden könnte.
Der Disney-Konzern streicht in den Vereinigten Staaten 28.000 Arbeitsplätze. Das mit Zeichentrickfilmen seit 1923 reich gewordene Medienunternehmen gibt als Grund die Corona-Pandemie an. Gespart wird allerdings nicht in der Filmproduktion, sondern in Freizeitparks, Ferienressorts und auf Kreuzfahrtschiffen. 78 Jahre alt ist sie geworden, Helen Reddy. Für I Am A Woman bekam die Australierin einen Grammy und wurde damit nicht nur in der Frauenbewegung populär. Für fast alle ihre Platten in den 70er Jahren wurde sie in den USA mit Gold oder Platin ausgezeichnet. Danach wurde sie Schauspielerin. Ihr Leben war erst im vergangenen Jahr verfilmt worden. Heute vor 60 Jahren, am 30. September 1960, hallte zum ersten Mal dieser Ruf durch US-amerikanische Wohnzimmer. Die Familie Feuerstein, Wilma, Fred, Pebbles und die Freunde Betty und Barney Geröllheimer schafften es 1966 aus der amerikanischen Steinzeit ins erste deutsche Fernsehen. Andreas Platthaus von der FAZ ist von der Trickfilmserie mit 166 Folgen immer noch begeistert. Im Deutschlandfunk Kultur wies er besonders auf die beiden Ehefrauen hin.
Bei allen sicherlich wenig emanzipierten Erscheinungsweisen, die sie da sind, sind sie die eigentlich starken Figuren in diesen Familien und dominieren ihre Männer ziemlich. Und die Simpsons wären ohne die Feuersteins überhaupt nicht denkbar.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Blicken wir auf den 13. April 2018 und auf das, was sich da im osthessischen Fulda zugetragen hat. Ein 19 Jahre alter afghanischer Flüchtling stirbt durch Polizeikugeln. 12 Schüsse werden auf den jungen Mann abgefeuert, der zuvor einen Polizisten mit einem Schlagstock, den er einem Beamten entwendet hatte, angegriffen haben soll. Später wird festgestellt, 2 der 12 Schüsse sind tödlich. Der Fall beschäftigt bis heute die Justiz und jetzt auch das Historische Museum in Frankfurt am Main. In einer Doppelausstellung über Rassismus und Kolonialismus, die auch gemeinsam mit der Bildungsstätte Anne Frank organisiert wurde, Ludger Fittgau mit seinen Eindrücken.
Ein muslimischer Gebetsteppich in verschiedenen Rottönen hängt an einer Ausstellungswand. Davor Vitrinen mit Alltagsgegenständen wie Rasierzeug, Zahnbürsten und ein paar Schulhefte. Sarmina Stumann von der Flüchtlingshilfeorganisation Afghan Refugee Movement hat diese wenigen Hinterlassenschaften des vor 2,5 Jahren in Fulda erschossenen Flüchtlings Matyula Jabakil in 2 blauen Müllsäcken von der Polizei übergeben bekommen. Nun hat sie die Dinge ins sogenannte Stadtlabor der aktuellen Frankfurter Doppelausstellung zur Kolonialismus- und Rassismusgeschichte eingebracht.
Wir hatten eigentlich schon Fotos gemacht und wollten eine Fotoausstellung machen und dann wurde uns gesagt, hier gibt es dieses Stadtlabor und hier ist halt die Möglichkeit, die Sachen im Original auszustellen.
Das Stadtlabor ist eine ständige Einrichtung des Museums, die Bürgerinnen und Bürger zur Mitarbeit einlädt. So können Einzelpersonen beispielsweise Kartons mit Material interessanter Leute aus der Stadtgesellschaft füllen. Nach und nach entsteht so ein Archiv, das durch bürgerschaftliches Engagement gespeist wird. Auch das bietet Rohstoff für Ausstellungen.
So it's sort of home, but I can't really call it home because I could be removed.
Die Vitrinen mit den Habseligkeiten von Jabakil stehen gleich neben der begehbaren künstlerischen Großinstallation Limbo Citizen von William Dambrasia und Pien den Hollandau. Es ist eine kleine Zeltstadt. Wenn man hineingeht, wird man von den Stimmen Geflüchteter begrüßt, die aus Lautsprechern an der Zeltdecke ertönen. Dass diese Ausstellung trotz vieler Bezüge zu aktuellen Flüchtlingsschicksalen in einem historischen Museum richtig platziert ist, wird an anderen Stationen deutlich. Dort geht es um die Auswirkungen der deutschen Kolonialgeschichte auf Frankfurt am Main. Ob es die Fotografien der deutschen Kolonialgesellschaft sind, die heute in der örtlichen Universitätsbibliothek aufbewahrt werden. Oder ein Plakat aus der Kolonialzeit, das an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert in den Frankfurter Zoo einlädt. Zu einer sogenannten anthropologisch-zoologischen Ausstellung. Geworben wird mit 18 Kamelen, 16 Pferden und 8 Fettschwanzschafen, neben denen auch 25 Männer, Weiber und Kinder präsentiert werden sollten. Solche Art Spuren der Herabwürdigung von Kolonisierten im ehemaligen Deutsch-Südwest, in Togo oder auch in Kamerun lassen sich vielfach in den Archiven der Main-Metropole finden.
Und das ist natürlich nicht nur eine Sache von Polizei und Verwaltung, sondern auch von Kultureinrichtungen, auch von Museen. Und eine kritische Überprüfung der Museumsarbeit und der Museumssammlung ist deshalb ebenso überfällig wie ein engagiertes Eintreten von Museen gegen Rassismus.
Das betont Jan Gerchow, der Direktor des Historischen Museums in Frankfurt am Main. Deshalb sind auch fragwürdige Objekte aus der Sammlung des Museums Teil der Ausstellung. Etwa eine Goldmünze mit einem Porträt von Paul Emil von Lettow-Vorbeck. Der war im Ersten Weltkrieg als deutscher Generalmajor Kommandeur der Schutztruppe von Deutsch-Ostafrika. Die Münze ist in einer Vitrine besonders herausgehoben und als problematisch gekennzeichnet.
Ja, in den letzten Monaten wurde so oft über Rassismus und Kolonialzeit diskutiert wie nie zuvor. Uns ist dabei aber aufgefallen, dass gerade eine Perspektive fehlt, ist die Perspektive der Menschen, die gegen den Kolonialismus gekämpft haben.
Sagt Meron Mendel, der aus Israel stammende Direktor der Frankfurter Bildungsstätte Anne Frank. Hier ist der zweite, kleinere Teil der Doppelausstellung zu sehen. Meron Mendel und sein Kuratorenteam konzentrieren sich dabei auf den Widerstand von Rassismusopfern in Europa. Von der Zeit der Französischen Revolution bis ins 20. Jahrhundert hinein. Das Titelbild ist eine Zeichnung von Quel Dumbe, die sich auf ein Ereignis im Jahr 1896 bezieht.
Er wurde zwangsweise nach Europa, nach Berlin gebracht, um an einem Völkerschau teilzunehmen. Das waren übliche Veranstaltungen, wo Hunderte und Tausende von Besuchern kamen, um die Schwarzen hinzugucken, anzuschauen, als ob sie Tiere waren. Und Dumbe hat einen ganz interessanten Akt gemacht. Er stand vor den Leuten, dann hat er eine Opernbrille aufgesetzt und schaut den Menschen zurück.
Durch das Opernglas vor seinen Augen vertauscht der in der Völkerschau ausgestellte Kolonisierte schlagartig die Rollen. Die Besucherinnen und Besucher der rassistischen Veranstaltung werden zu den Objekten der Beobachtung.
Und hier haben wir zwei Originale aus der Zeit der Massaker an der Herero Nama. Hier ist eine Skizze, ein Konzentrationslager, der schon Anfang der 20. Jahrhundert in Namibia entstanden ist. Das ist sozusagen der erste Konzentrationslager, die von Deutschen errichtet wurde. Nicht in Europa, sondern in Afrika.
Die aktuelle Frankfurter Doppelausstellung bietet vielfältige Anregungen zur Auseinandersetzung mit dem Themenkomplex Kolonialismus und Rassismus. Besonders verdienstvoll der Versuch, nicht nur Opferperspektiven einzunehmen, sondern auch kleine Widerstandshandlungen wie das Opernglas in den Blick zu rücken.
Und diese Ausstellungen laufen noch in Frankfurt am Main bis Ende Februar im Historischen Museum und in der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt am Main. Die Infos finden Sie auch nochmal auf deutschlandfunkkultur.de.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Das Jahr 2020 wird in die Theater- und Operngeschichte als das Jahr der Monodramen eingehen. Aufführungen mit großem Ensemble, das gleichzeitig die Bühne bespielt, sind schwierig und deswegen setzen viele Häuser eben auf Solostücke. Die Schauspielerin und Sängerin Dagmar Manzel gehörte heute Abend die Aufmerksamkeit in der Komischen Oper in Berlin.
Die dürre Dirne mit langem Halse wird seine letzte Geliebte sein. In seinem Hirn steckt wie ein Nagel die dürre Dirne mit langem Halse. Schlapp wie die Biene am Hals ein Zöpfchen. Wollüstig wird sie den Schelm umhalsen, die dürre Dirne.
Sie gab ein Stück von Arnold Schönberg, Pierrot Lunière und zwei Stücke von Samuel Beckett. Angekündigt wurde Manzel als irgendwo zwischen Singen und Sprechen schwebend. Uwe Friedrich war auf der Premiere und berichtet uns von seinen Eindrücken jetzt in Fazit. Guten Abend.
Guten Abend.
Erstmal fällt hier auf, Schönberg, Beginn des 20. Jahrhunderts, Beckett, 70er, 80er Jahre, also einige Jahrzehnte später. Wie passen denn diese beiden Komponisten zusammen?
Die Werke passen erstmal gar nicht zusammen. Also das drängt sich nicht auf, dass man die nun zusammenspielen müsste. Nicht ich, dieser große Monolog von Samuel Beckett, ist allerdings extrem musikalisch, so wie Dagmar Manzel ihn auch spricht, mit Leitmotiven, die sie stimmlich absetzt, die immer wieder kommen, ein Lachen, wenn Gott erwähnt wird, wenn es um das Gehirn geht oder um den Mund, der einfach weiterredet, um die Dinge, die ihr geschehen. Das ist komponiert wie meinetwegen eine Bach-Partita oder eine Cello-Suite von Bach. Man muss nicht jedes Motiv verstehen und trotzdem ergibt sich ein Sinn in diesem Sprachkunstwerk. Und das ist dann auch in der Behandlung der Sprache durch Dagmar Manzel relativ nah am Pierrot Lunaire.
Was genau waren das denn für Stücke? Beschreiben Sie mal, was Dagmar Manzel da heute Abend präsentiert hat.
Also in Nicht Ich sehen wir wirklich nur ihren Mund, auch nicht vergrößert durch Video, nur wirklich Originalgröße ihren Mund.
So angeleuchtet, oder?
Angeleuchtet, es ist ein Spot drauf. Und das Interessante ist, dass diese weißen Zähne auch eine echte Reflexion in den dunklen Saal geben. Ich war ganz überrascht, weil ich vor kurzem beim Musikfest Berlin die berühmte Verfilmung aus den 70er Jahren gesehen habe, wo der Mund leinwandfüllend im Zoopalast war. Hat mich interessanterweise gar nicht so angesprochen. Das springt einen zu sehr an für meinen Geschmack. Hier hat man eine echte Schauspielerin, die mit den Worten Beckets und ihrer Interpretation den Saal zum Klingen bringt. Und das war dann ungeheuer berührend, weil sie unfassbare Grausamkeiten. Es geht um Missbrauch in ihrer Jugend. Es wird aber nur angedeutet. Es spielt sich dann wieder alles in unseren Köpfen ab. Sie hat mir vor einigen Wochen ihr Manuskript gezeigt, total zerfleddert und sagte, ich hasse, dass Sie sehen, wie oft ich diesen Text an die Wand geworfen habe. Also das auswendig zu lernen, ist schon eine ungeheure Leistung. Und es dann noch so zu gestalten, wie sie es kann, großartige Schauspielkunst. In Pierrot Lunaire geht es um die Reflexionen, zum Teil grotesk, zum Teil melancholischen Reflexionen eines Pierrot im Vollmondlicht, der sich nach Bergamo in seiner Heimat träumt. Hier ist die Bühne leer, das ist auch in der Tat inszeniert von Barry Kosky. Es gibt nur ein Bett, in das sich Dagmar Manzel in so einem Matrosenanzug legt. Und es gibt fünf Musiker und Musikerinnen im Graben und ein Dirigenten Christoph Breidler, die den Klangteppich da ausrollen, den sehr expressiven. Und auch da erweist sich Dagmar Manzler als ungeheuer wandlungsfähig, sowohl in der stimmlichen Gestaltung, die, und das ist das Entscheidende bei der Interpretation, nie in den reinen Gesang umkippt. Es bleibt immer gesprochen, es ist notiert in den Tonwerten, in den Tonhöhen. Das macht sie ganz großartig. Da merkt man wiederum ihr Können, das sie sich erworben hat in den vielen Operettenaufführungen an der Komischen Oper.
Also würden Sie sagen, dass die Ankündigung zwischen Schweben und Singen nicht falsch war?
Nein, das war absolut richtig. Und genau diesen Ton trifft sie, den viele Opernsängerinnen eben nicht treffen. Wo es dann zu sehr in den Gesang geht, da bleibt es ihr Gespräch. Es ist, was Barry Kosky, weil wir ja keine Premieren feiern haben dürfen, dann hinterher in einer Rede von der Bühne gesagt hat, es ist ein Geschenk für Dagmar Manzel, die immer geträumt hat davon, schon als junges Mädchen diesen Pyrolinaire irgendwann mal auf der Bühne machen zu dürfen. Und diesen Wunsch hat der Intendant Barry Kosky ihr nun erfüllt und es war ein Riesenerfolg.
Als Ergebnis aus der Corona-Pandemie oder war das vorher schon geplant?
Das war vorher schon geplant. Es ist nicht, das hat Barry Kosky auch nochmal ausdrücklich erwähnt, es ist nicht seine Antwort auf Corona. Eigentlich war es gedacht für eine Kammeraufführung, Kammerbühne, kleiner Kreis. Da gehört es auch eigentlich hin. Der Saal ist natürlich ein bisschen zu groß für dieses Projekt. Aber Barry Kosky sagte dann auch, wir sind in der wunderbaren Lage dieses Subventionstheaters hier in Deutschland. Wir können und dürfen weiterarbeiten, anders als in vielen anderen Ländern. Das ist für die Komische Oper ausdrücklich auch eine Verpflichtung, etwas zu machen. Und als nächstes kommt dann eine Offenbach-Operette Ende Oktober und er meinte, das wird dann diese Komik, das Tanzen, etwas dagegenhalten gegen die Depression, das wird dann seine Antwort auf Corona.
Vorstellungen an der Komischen Oper von Dagmar Manzel in Pyrolinière, so ist der ganze Abend ja überschrieben, werden noch bis zum 6. November gegeben.
Deutschlandfunk Kultur, Kulturpresseschau.
Bitte mal auffallen, ruft uns die Zeit entgegen, denn genau darum geht's. Geliked werden, noch mehr geliked werden, Instagrammable sein. Für die Dinos unter uns hat die Zeit dies Wort immer schön kursiv gesetzt, fühlt sich beim Lesen fast schon an wie Vokabeln lernen, Instagrammable also. Seit 10 Jahren gibt es Instagram und das Bildernetzwerk, das als App zum Aufhübschen von Fotos begann, verändert längst Kunst, Gesellschaft, Politik. Also sollten auch wir Dinos wissen, was Instagrammable ist. Wolfgang Ulrich nennt als Beispiel, immer mehr Unternehmen und Institutionen gingen dazu über, statt auf Werbeagenturen auf Instagram-User zu setzen, die daraufhin als Influencer zum Teil ihrerseits erstaunliche Karrieren erleben. Manches ist auch erstaunlich einfach. Das meistgelikte Bild aller Instagram-Zeiten, ein Ei. Wer hätte das gedacht, dass ein schlichtes Ei so dermaßen Instagrammable, also wir können es schon fast. Kulturwissenschaftler Wolfgang Ulrich hat am permanenten Instagrammablen, gibt's das überhaupt als Verb, hat also jedenfalls dran was zu mosern, sonst schriebe er wohl auch nicht für die Zeit. Es sei ein Skandal, dass gerade das Medium, das so demokratisierend auf die Bildkultur gewirkt hat, selbst völlig undemokratisch ist. Algorithmen werden geheim gehalten, Entscheidungen, die zuerst nur die Infrastrukturen der Plattformen betreffen, dann jedoch gewaltige Folgen für die ganze Gesellschaft haben, bleiben gänzlich intransparent. Seine Forderung, so viel Macht gehört demokratisiert. Stichwort Mitbestimmung der User und da sind wir natürlich voll dabei, ob Instagrammable oder nicht. Der Jazzpianist Brad Mehldau geht als einer der ersten wieder auf Europatour und redet in der Süddeutschen Zeitung über alles und jedes, wofür er nichts kann, weil er von der Süddeutschen schlicht nach allem und jedem gefragt wird. Musik, Covid-19, Filme von Fassbinder, die Lage des Jazz, neue Formen des Protests. Gefragt nach seiner Gewohnheit, auch klassische Musik als Inspiration zu verwenden, meint Mehldau, das kommt aus den Harmonien. Brahms war ein Norddeutscher mit dem Blues. Hören Sie sich mal den ersten Satz seiner ersten Violinsonate an. Das legen wir Ihnen so unbedingt ans Herz, wie wir die Formulierung von Brahms als Norddeutschen mit dem Blues im Hinterkopf behalten werden, schon um sie bei passender Gelegenheit selbst mal rauszupfeffern. Danke, Brad Mehldau. Trotzdem haben wir jetzt erstmal Beethoven im Angebot. Dem widmet das Kunsthistorische Museum Wien nämlich eine anscheinend sehr originelle Ausstellung. Das entnehmen wir der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Keine Retrospektive zu Leben und Schaffen, sondern inspirierende, mitunter sicher auch etwas seltsame Beziehungen und Querverweise mit Blick auf den Komponisten prägen diese Show. Beispiel: Rebecca Horns kopfüber von der Decke hängender Konzertflügel Concert for Anarchy von 2006 löst völlig unvermittelt mit einem lauten Scheppern seine Tasten aus der Verankerung, ehe die spektakuläre Skulptur nach einigen Minuten wieder zur ursprünglichen Gestalt zurückkehrt. Währenddessen erklingt aus den Lautsprechern Beethovens Waldstein-Sonate. All das in Wien, wo man ja zurzeit schlecht hinkommt, Corona-Risikogebiet, hoffen wir, dass das Kunsthistorische Museum Wien zumindest einen ordentlichen Online-Auftritt hinlegt, gerne auch bei Instagram. Und wenn Sie an Ihrer Instagram-Ability derzeit noch etwas herumkauen, schicken wir Sie mit einer Titelzeile der Süddeutschen weiter, die heißt ganz schlicht: Bitte recht freundlich. Im Artikel selbst geht es zwar um eher Unerfreuliches, aber bitte recht freundlich als Schlusswort kann nie schaden. Oder passt auch auf jede Kachel. Absolut Instagrammable.
Ich empfehle Ihnen übrigens unseren Instagram-Account von Deutschlandfunk Kultur. Soweit unser Fazit dieses 30. September. Mein Name ist Johannes Nichelmann. Kommen Sie gut durch die Nacht.